Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Springstein.
Mein Thema heute Morgen: auf dem Weg nach Emmaus entschleunigen, um zu verstehen. Ja, wir leben in einer Zeit, wo es alles schnell gehen muss. Kennt ihr den Begriff im Englischen Fast Food? Fast Food? Das heißt auf Deutsch schnell essen. Fast Food, schnell vorbereiten, alles schnell machen. Aber das, was Fast Food ist, ist oft nicht das Gute. Wenn man wirklich mal ein Essen genießen will, dann sollte man in ein Restaurant gehen, wo kein Fast Food da ist, sondern wo man warten muss, vielleicht sogar eine Viertelstunde, 20 Minuten auf das Essen warten muss und dann das Essen nicht runterschlingen, sondern langsam essen, langsam kauen. Und ich glaube, dann versteht man ein klein wenig mehr von dem, was der Koch dort vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob du noch im Beruf stehst. Digitalisierung. Alles wird im Alltag verändert. Das Tempo steigt. Die Effizienz steigt. Es muss wieder auch hier schnell gehen, optimieren, um Arbeitsprozesse zu verkürzen. Und mein Sohn ist in Süddeutschland in Schwäbisch Hall bei einer Firma, dort ein Angestellter. Und er sagt mir, es geht immer nur darum, schneller, schneller, besser, effizienter. Aber ob es wirklich besser wird, wenn es schneller ist, das ist noch die große Frage. Ich möchte euch hineinnehmen in einen Bibeltext heute Morgen, wo es nicht um Fast Food geht, sondern wo Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus sich Zeit nimmt. Den Jüngern gewissermaßen sagt, stopp, jetzt bleib mal stehen. Und achte auf das, was ich dir zeigen werde. Jetzt geh nicht weiter, renn nicht weiter, sondern bleib stehen und ich will dir helfen zu verstehen. Auf dem Weg nach Emmaus, mein Thema heute Morgen, entschleunigen, um zu verstehen. Ich möchte einige Verse aus Lukas 24 vorlesen, ein paar Verse, die ich uns rausnehmen möchte. Und zwar, da steht in Vers 13 steht 2, die Zahl 2 ist genannt. Vers 17, Vers 19 steht was? 2, was? Vers 27, und er, Jesus, fing an. Vers 32, das Herz brennt, brannte nicht unser Herz. Und noch Vers 32, auf dem Weg. Und wir wollen uns Zeit nehmen, diese Worte aus dem Text zu verstehen. Und ich komme zum ersten Wort, 2. Lukas 24, Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt ist. Dessen Name ist Emmaus. Also 2 Jünger waren unterwegs. Von dem einen wissen wir den Namen, der heißt Kleopas. Und die 2 waren unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. Und im Bibeltext, im griechischen Text steht, es waren 60 Stadien, die sie hinter sich bringen sollten. 60 Stadien. Und ich habe mal nachgeschaut. Es sind ungefähr 2 Wegstunden. Ein Stadion ist 185 Meter, 60 mal 185 Meter, ungefähr 11 Kilometer, die sie gehen mussten von Jerusalem bis nach Emmaus. Und 2 waren unterwegs. Die Zahl 2 ist hier eine ganz wichtige Zahl. Wie oft in der Bibel eine Zahl wichtig ist, zum Beispiel die Zahl 3 für die Dreieinigkeit. Oder die Zahl 7 für die Schöpfungstage. Oder die Zahl 10. Oder die Zahl 12. 12 Jünger, 12 Stämme Israels. Also Zahlen bedeuten in der Bibel auch etwas Besonderes. Und diese Zahl 2, die bedeutet auch etwas. Kennt ihr dieses Bibelwort, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind? Da bin ich mitten unter ihnen. Wisst ihr, gerade für Gemeinden, die keine Megachurches sind. Ihr seid keine Megachurches, Church, und wir sind in Leimsfeld auch keine Megachurch. Ist dieses Wort ein Wort, was eine ganz besondere Bedeutung hat? Du brauchst nicht Gott. Gott braucht nicht 100, 200 Leute oder 300 oder 1000 Leute. Es genügt für Gott manchmal, wenn zwei sich zusammenfinden und zwei so auch in einem bestimmten Geist, in einer bestimmten Ausrichtung zusammenkommen. Wo zwei oder drei, da heißt es, in meinem Namen zusammen sind. Also wo sie wissen, wer auch dabei ist. Und vielleicht manchmal auch nicht wissen, wer dabei ist, wie hier diese Jünger. Da bin ich mitten unter ihnen. Und jetzt sind diese zwei hier unterwegs und ich möchte euch Mut machen. Mut machen, nicht zu sagen, es sind ja nur 15 da oder nur 20 da oder nur 3 da oder Gebetskreise, es sind nur 10 da. Wir dürfen eigentlich von der Bibel gar nicht sagen nur, sondern wir dürfen immer wieder sagen, es ist die Verheißung da, wo 2 oder 3. Aber diese zwei hier, die wussten gar nicht, wer noch zu ihnen stieß. Sie waren unterwegs von Emmaus nach Jerusalem und sie erzählten sich etwas. Natürlich von Jesus erzählten sie, von Jesus Sterben, dass er am Kreuz geblutet hat, dass er verstorben ist dort. Und dann erzählen sie noch etwas. Und das kommt dann gleich in unserer Geschichte, was sie absolut nicht verstanden haben. Und wo sie gedacht haben, jetzt entschuldigt mal, wo sie gedacht haben, Frauen können ganz schön übertreiben. Dachten sie hier, Frauen können ganz schön übertreiben. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte, mehr oder weniger die Worte der Emmaus-Jünger hier. Sie sagten nämlich, und dann war es noch so, dass die Frauen erzählt haben, sie gingen zum Grab und Jesus war nicht da im Grab und ein Engel hätte ihnen erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Also die haben das alles nicht richtig verstanden und das war für sie einfach unbegreiflich. Aber diese zwei erleben es, dass der Dritte zu ihnen kommt. Zwei. Jetzt kommen wir zum nächsten Wort. Was? Dieses Wort was, was hier im Bibeltext steht, Lukas 24 von Vers 17. Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt? Denn jetzt kommt diese dritte Person hinzu, die beiden erzählen weiter, der Kleopas und sein Geselle, die erzählen weiter. Und dieser dritte Person, die sie nicht erkennen, die sagt, Was redet ihr da? Was sind das für Dinge, die ihr erzählt? Ich weiß nicht, ob du das empfindest, dass du deine Bibel gut kennst. Wahrscheinlich kennst du sie gut. Aber manchmal ist es wichtig, dass wir entschleunigen und stehen bleiben und dass uns vielleicht sogar Menschen manchmal indirekt oder direkt dazu zwingen, dass wir stehen bleiben. Ich habe immer gedacht, so viele Dinge aus dem Neuen und dem Alten Testament, die kenne ich und die kann ich auch gut erklären. Habe ich immer gedacht. Bis eines Tages dann im biblischen Unterricht zwei Unterrichtsschüler sagten, ja und die Dreieinigkeit, das verstehen wir absolut nicht. Wie kann man das verstehen? Dreieinigkeit. Wie kann man das erklären? Dreieinigkeit, drei Personen. Und doch eins. Und wir haben dann versucht, so ganz langsam zu begreifen, was das eigentlich ist. Und jetzt könnte man vielleicht verschiedene Bilder so gebrauchen. Ich will euch ein Bild sagen. Wasser gibt es in verschiedenen Formen. Gibt es als Dampf. Wasser gibt es als Schnee. Wasser gibt es als bewegtes Wasser zum Beispiel. Und vielleicht ist Wasser so ein Bild für die Dreieinigkeit. Alles ist Wasser. Und doch ist es irgendwo unterschiedlich in seiner Ausprägung, in dem, was es für eine Funktion hat. Vielleicht so ein kleines Bild für die Dreieinigkeit. Und wir brauchen manchmal Menschen, die uns sagen, was erzählt ihr dort? Was verhandelt ihr für Dinge, wo ihr hier unterwegs seid? Also stehen bleiben, überlegen, ja was ist das eigentlich, was ich glaube? Was ist das, Wie kann man das erklären? Und manchmal ist es so, wenn man es einem Kind erklären kann, erst dann hat man es wahrscheinlich selbst erst dann richtig verstanden. Also lass dich manchmal bremsen in dem, was du hast, und frage nach. Es gibt ja bei dem Fernsehen diese besondere Sendung, da wo es immer heißt, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum. Wer nicht fragt, bleibt dumm, heißt es da in dieser Fernsehsendung. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Wir müssen fragen, wir dürfen fragen, wir dürfen stehen bleiben und dürfen uns auch diese Frage Jesu hier gefallen lassen. Was sind das für Dinge, die ihr unterwegs verhandelt? Und jetzt fangen die beiden an, der Kleopas und sein Freund, fangen an und sagen sie, ja, sag mal, du kommst doch auch aus Jerusalem, oder? Wir sind doch von dem gleichen Weg jetzt her. Weißt du nicht, was in Jerusalem passiert ist? Und dann erzählen sie von Jesus, der ein Mann war, den sie verehrt, den sie geliebt haben und der gestorben ist, den sie ans Kreuz genagelt haben. Und wir merken in diesem Gespräch hier die gesamte Traurigkeit, diese Hilflosigkeit, die jetzt die Jünger haben in diesem Moment. Sie haben keine Antwort. Und dann kommt es noch so, dass dann sie erzählen, und dann kommen noch Frauen und sagen, er wäre auferstanden. Aber wir haben gesehen, dass er gestorben ist, und er ist tot und er bleibt tot. Und niemand wird ihn aus dem Grabe retten. Also für sie ist es absolut falsch, das, was die Jüngerinnen dort sagen. Aber dieser Mann hört zu. An diesem Moment habe ich gedacht, als ich diese Geschichte gelesen habe, jetzt hätte Jesus sagen können, wo sie ihm das erzählt haben, ich bin Jesus. Ich bin's. Erkennt er mich? Jetzt hätte er es sagen können. Ich bin der, von dem ihr redet. Ich bin wirklich auferstanden, aber das macht Jesus gar nicht. Jesus hört ihr reden, und er fragt nach und hinterfragt. Er sagt, gibt ihnen gewissermaßen so ein Stoppschild und sagt, erzählt, was ihr erlebt habt. Für Jesus ist das keine Zeitverschwendung, dieses Nachdenken, dieses Nachfragen. Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt habt? Keine Zeitverschwendung. Jesus lässt sie aussprechen. Jesus lässt es erst einmal stehen, das, was sie sagen. Sie sagen nämlich, wir können das nicht glauben. Er ist tot und er bleibt tot. Und nichts wird sich daran ändern. Jesus lässt es stehen. Manchmal müssen wir vielleicht auch bei anderen Menschen etwas einfach mal stehen lassen. Nicht alle denken so wie du. Nicht alle glauben an die Auferstehung, nicht alle glauben an ewiges Leben. Und Jesus lässt es auch jetzt stehen. Und er sieht ihre ganze Traurigkeit, er sieht das, was in ihrem Herzen ist. Er sieht aber auch, und das ist wichtig, er sieht ihren Wunsch. Also wenn die zwei sich hätten etwas wünschen können, dann hätten sie sich gewünscht, dass dieser Jesus auferstanden ist. Aber das konnten sie nicht. Das war für sie einfach unbegreiflich, auch unmöglich. Und diese Unmöglichkeit, wir verstehen sie, wenn jemand gestorben ist, ist es unmöglich, dass diese Person wieder aufersteht. Weißt du, Jesus lässt mir Zeit. Jesus hat genügend Zeit. Er lässt dir Zeit. Und du brauchst manchmal Zeit, um zu wachsen. Du brauchst Zeit, um nachzudenken. Und hier ist jetzt diese Zeit, dass Jesus sagt, jetzt erzähl doch mal, sag mir doch, was passiert ist. Obwohl er selbst das ja am besten weiß, was passiert ist. Und er hätte es gleich auflösen können. Aber jetzt kommt die Auflösung. Und dann heißt es hier in den Versen, und er, Jesus, fing an. Das heißt, er fängt an bei dem einen und geht weiter und geht weiter und weiter und weiter. Er fängt an hier vorne und es geht immer weiter. Das, was er ihnen jetzt versucht zu erklären. Er nimmt sich Zeit. Er nimmt sich Zeit für das gesamte Alte Testament. Er fängt an, wahrscheinlich im Alten Testament, bei Eva, bei dem ersten Buch Mose. Und er fragt dann, habt ihr nicht gehört, dass der Eva gesagt wurde, dass ihr Kind, ihr Nachkomme, dem Teufel den Kopf zertreten wird, aber indem er den Kopf zertritt, beißt diese böse Schlange, der Teufel, deinen zukünftigen Sohn Eva, beißt ihn und versprüht dieses Gift. Vielleicht hat Jesus damit begonnen und er hat Zeit. Es geht weiter. Jesus kommt vielleicht zum Psalm 22. Und dann sagt er, habt ihr nicht gelesen im Psalm 22, was da steht? Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie haben Nägel durch meine Hände und Füße getrieben. Sie würfeln um mein Gewand. Sie werfen das Los um mein Gewand. Sie spotten über mich. Sie sagen, er hat anderen geholfen, soll er sich selbst doch helfen. Habt ihr das schon mal im Psalm 22 gelesen, das, was da steht? Er fängt an im Alten Testament und geht immer weiter und erklärt. Und dann hat er noch genug Zeit. Er hat genug Zeit und kommt jetzt zu Jesaja 53. Und dann sagt er, habt ihr gelesen, was in Jesaja 53 steht? Da ist ein Mann, der geschlachtet wird, der getötet wird und der verachtet ist. Er war der Allerverachteste und der Unwerteste. Er war so verachtet, dass man, heißt es in Jesaja 53, dass man sogar das Angesicht vor ihm verbarg. Man konnte nicht mehr ertragen, das, was dort geschehen war. So schrecklich war dieses Geschehen. Habt ihr das nicht gelesen? Jesus hat Zeit. Er nimmt sich Zeit. Er nimmt sich Zeit, Dinge zu erklären. Und bei diesen Jüngern auf einmal, da wird es immer größer. Sie können es gar nicht richtig begreifen, was jetzt hier geschieht. Aber sie merken, in diesem Stopp, in diesem Stehenbleiben, in diesem Nachdenken, in diesem Wirken der Heiligen Schrift, ja, langsam kommt etwas zu ihnen. Psalm 16, Vers 10, habt ihr das gelesen? Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und die beiden Jünger bekommen Augen und Mund nicht mehr zu, denn dieser Fremde, der dort mit ihnen geht, der scheint das Alte Testament so gut zu kennen, wie Jesus. Aber es ist doch nicht Jesus, oder? Sie haben ihn noch nicht erkannt. Jesus nimmt sich Zeit. Ich weiß nicht, nimmst du dir Zeit, in der Bibel zu lesen? Ich weiß, wenn man berufstätig ist, man muss dann auch schnell, schnell, schnell machen. Die Zeit rennt, die Zeit drängt. Aber weißt du, Stunden oder ich sag mal erst mal eine Viertelstunde eingesetzt, bewusst eingesetzt oder vielleicht eine halbe Stunde eingesetzt, Zeit haben, um versuchen, um zu verstehen. In dieser Zeit kann Gott dir etwas geben und das erleben hier die Jünger an dieser Stelle. Ja, er fing an. Ich komme zum nächsten. Als die Jünger dann praktisch jetzt in Emmaus ankommen, macht der Fremde das so, als ob er weitergehen würde und wollte. Und dann sind sie praktisch jetzt drauf und dran und sagen, ob wir ihn bewegen könnten, dass er bei uns bleibt. Willst du nicht bei uns bleiben, jetzt hier in Emmaus? Und der Fremde sagt ja. Er sagt ja dazu, zu diesem Angebot. Und dann sitzen sie am Tisch, sie haben ja über das Alte Testament gesprochen, sie haben sich Zeit genommen, sie sind stehen geblieben, sie haben versucht zu verstehen, gemeinsam mit diesem Fremden. Und jetzt macht der Fremde noch etwas Besonderes und das passt heute auch zu dem, was wir nachher machen werden. Wir wollen das Abendmahl feiern. Da sitzt dieser Fremde am Tisch, nimmt das Brot, dankt, vielleicht nimmt er das Brot und hält es nach oben und sagt, Vater, Gott, du bist der, aus dessen Hand alles kommt, das Brot. Es geht zwar durch unsere Hände, wir haben es gedroschen, wir haben gesät und wir haben geerntet, aber letztendlich, Vater, bist du der, der dieses Brot schenkt. Und Er bricht das Brot, heißt es. Er bricht das Brot und dankt dem himmlischen Vater für das Essen. Und auf einmal passiert etwas, was diese beiden Jünger so jetzt nicht erwartet haben. Sie sehen mit ihren geistlichen Augen und mit ihren leiblichen Augen. Sie sehen klar, sie sehen deutlich. Und wen sehen sie jetzt? Sie sehen Jesus, der direkt bei ihnen ist. Weißt du, das ist dieses große Geheimnis, wenn man sich Zeit nimmt für Gott. Wenn man entschleunigt, wenn man stehen bleibt, wenn man bereit ist, auch sich in Frage zu stellen, wie ich es vorhin gesagt habe. Wenn man bereit ist und sagt, Jesus, ich möchte gerne, dass du mir begegnest, dass du zu mir kommst. Ich weiß nicht, wie du heute in den Gottesdienst hineinkamst, aber weißt du, wenn du das so morgens sagst, du kommst hier auf dem Weg, bist vielleicht alleine im Auto und dann sagst du, lieber Gott, ich wünschte mir so sehr, das, was die Jünger hier erlebt haben, dass sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns das ausgelegt hat, das, was im Alten Testament war. Also es war wie ein Feuer, das in ihnen loderte, weil sie jetzt merkten, es ist wahr, das, was dieser scheinbar Fremde uns erzählt hat. Dieser Christus musste leiden, es musste alles so geschehen, das Alte Testament hat es vorhergesagt, dieser Christus musste leiden, er musste sterben und er musste auferweckt werden vom himmlischen Vater. Das alles war Gottes Plan, brannte nicht unser Herz. Entschleunigen, um zu verstehen. Aber jetzt mal ganz konkret. Wie machst du das, dass du geistlich gesehen, also beim Betrachten vielleicht der Bibel oder im Gottesdienst, wie machst du das eigentlich, dass du entschleunigst? Darf ich dir mal erzählen, wie ich das mache, um zu entschleunigen? Kennt ihr das? Bibel kauen? Ich meine jetzt nicht, ich reiße jetzt nehme ein Stück Bibel und reiße es in kleine Teile und stecke es in den Mund und kaue das dann. Das meine ich nicht. Aber ich würde euch mal ganz praktisch empfehlen, praktiziert das Bibelkauen. Was ist das? Man nimmt einen Satz. Nehmen wir mal diesen Satz. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich, sagt Jesus, mitten unter ihnen. Jetzt wollen wir mal gemeinsam diesen Satz kauen. Bibel kauen. Wo? Wo? In Homberg? Oder in Leimsfeld? In Amerika? Oder in Russland? Und sogar in China? Oder in Nordkorea, da wo Menschen verfolgt werden? Wo? Es ist ganz egal, welcher Herrscher, welche Form da ist, egal welches Land ist, welche Sprache. Ich freue mich über die beiden, die aus dem Iran da sind. Sie werden vielleicht das jetzt nicht verstehen. Aber egal, wo es ist, wo. Und da kann keine Regierung etwas dagegen tun. Da, wo Menschen etwas tun. Wo. Und jetzt kauen wir dieses Wort wo. Und das kann dann bedeuten, wenn du zu Hause bist, wenn du in deinem Wohnzimmer sitzt oder du bist unterwegs, vielleicht mit deiner Frau oder mit deinen Kindern und du sagst vielleicht gemeinsam mit deiner Frau und jetzt wollen wir hier in der Natur beten. Wir wollen einfach Gott preisen für das, was er ist. Wo? Also fang an zu kauen. Wo zwei oder drei? Es müssen nicht die 100 sein, was ich vorhin schon gesagt habe. In meinem Namen. Also mit Jesus, ihn einladen in meinem Namen. Und jetzt kau es, wo zwei oder drei in meinem Namen. Und jetzt kommt es, versammelt sind. Jetzt müsste man dieses Griechische lesen, was im Griechischen steht, wie so diese Versammlung genannt wird, die Versammlung der Gläubigen, das, was geschieht, wenn Menschen zusammenkommen, ob dieses Wort Koinonia, Gemeinschaft da ist oder auch ein anderes Wort noch da ist. Also Da kommen Menschen zusammen, sie machen es bewusst, sie bilden einen Kreis. Und wenn es nur ein ganz kleiner Kreis ist, wenn es auch nur zwei sind oder drei sind, sie bilden etwas und sie wollen in dieser Versammlung diesen Jesus mit dabei haben. Sie laden ihn gewissermaßen ein und sagen, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, sei du der, der mit dabei ist. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und jetzt kommt die Verheißung. Da, genau da. Und das ist nicht irgendwie nur ganz nebulös irgendwo in den Himmeln oder so, sondern du darfst dir das vorstellen, da ist Jesus mitten unter ihnen. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus hier auf diesem Stuhl sitzt? Da bin ich mitten unter ihnen. Es ist wörtlich gemeint, er ist hier, weil wir in Jesu Namen uns versammeln. Und merkt ihr dieses Kauen, dieses Betrachten der Worte, auf einmal geschieht etwas in uns. Und es wäre das Schönste, wenn unser Herz brennt aufgrund dieses Takauens. Da bin ich, sagt Jesus. Jesus, dieser Herr, der über allem steht, kommt selbst. Er ist sich nicht zu schade, dorthin zu kommen. Und auch wenn es eine ganz kleine Versammlung ist, bei den Juden heißt es manchmal in diesem Tanach und auch in anderen Versen manchmal, also ich meine jetzt nicht im Alten Testament, sondern in diesen Erklärungen zum Alten Testament, heißt es einmal, was? Nur 5 Leute sind da und ich komme zu euch? So sagt dann Gott in diesem Tanach. Nur 5 Leute sind da und ich komme zu euch. Warum kommt er nicht mit mehr Leuten an? Das ist so die Erklärung. Aber im Neuen Testament heißt das ganz anders. Wo 2 oder 3, da bin mir nicht zu schade. Ich komme und bin mitten unter ihnen. Jetzt kau weiter, mitten unter ihnen. Ja, er ist mitten dabei, er ist in der Not dabei, er ist in der Verzweiflung dabei bei den Emmaus-Jüngern. Er ist mittendrin, er ist mitten dabei. Also das ist seine Verheißung. Und wenn du so anfängst zu kauen, so anfängst, dieses Bibelwort zu genießen, so wieder zu kauen und wieder zu betrachten, da merkst du auf einmal, was für eine Größe in diesen Texten steht. Ihr wisst es, Luther hat es einmal gesagt. Er sagte, die Bibel ist wie ein Kräutlein, sagt er. Je mehr man dieses Kräutlein reibt, desto mehr duftet es. Das ist ein schönes Wort von Luther. Je mehr man das Kräutlein reibt, desto mehr duftet es. Noch wieder dieses Entschleunigen, Stehenbleiben, sich wundern über das, was Gottes Wort ausmacht, sich wundern über die Größe und Schönheit, die sich in diesem Wort widerspiegelt. Weißt du, wir dürfen uns auf dieses Wort verlassen und wir dürfen dieses Wort annehmen. Wir dürfen sagen, es ist Wort Gottes für uns, für mich jetzt hier in diesem Moment. Es ist eine Verheißung, die ich nehmen möchte und die ich betrachten und die ich genießen möchte. Ich komme zum Schluss. Entschleunigen, um zu verstehen. Man kann das Unbegreifliche wirklich verstehen. Und die beiden Emmaus-Jünger, sie haben es jetzt verstanden. Das, was da war und dass er da war und dass dieser Jesus wirklich erfahrbar ist und wirklich lebt. Es ist unbegreiflich, aber es ist wahr. Und du sollst es verstehen. Amen.